Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute Folge 4, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder besser gesagt die dritte nach dem Intro. Heute habe ich einen tollen Gast wieder bei mir, und zwar ist das Emanuel. Emanuel ist 35, ist Grafiker, Fotograf, und bei Emanuel ist noch was ganz Besonderes oder vielleicht anders als bei den meisten von uns. Emanuel sitzt im Rollstuhl, und eigentlich dieses Thema sowie auch über das Thema mit seiner Fotografie, wie er das verbindet, welchen Nutzen er aus dem ziehen kann oder auch welche Hürden er hat, möchten wir eigentlich euch in dieser Folge gerne etwas näher bringen. Emanuel, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Habe ich das etwa so richtig gesagt? Stimmt das so vom?
Das stimmt.
Nichts sehr Falsches gesagt.
Genau.
Okay. Ja, schön. Cool, bist du da. Erzähl doch mal einfach den Zuhörern kurz etwas, seit wann bist du im Rollstuhl? Wie ist es dazu gekommen? Kam das plötzlich oder immer so? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also ich bin eigentlich mit einem sogenannten Geburtsgebrechen auf die Welt gekommen. Das war eigentlich von Geburt her klar, dass ich körperlich eingeschränkt bin. Und das ist eigentlich so, dass meine Muskeln in den Beinen ganz wenig trainierbar sind, aber nicht sehr fest. Und das hat damals als Kleinkind noch gereicht, um gut gehen zu können, weil halt der Körper dementsprechend auch viel leichter ist und durch das Wachstum mehr Gewicht heißt das, dass ich immer weniger gut dann gehen konnte. Es wurde immer strenger, es war auch nicht so gut oder beziehungsweise fast etwas schädlich für die Hüftgelenke. Und durch das hat sich dann mein Leben so um den Kindergarten herum immer mehr in den Rollstuhl verlagert. Ich bin zwar dann noch etliche Jahre kleine Strecken mit Gehstöcken gegangen, aber mein Leben mittlerweile findet eigentlich im Rollstuhl statt, ist aber seit Geburt oder seit immer gesundheitlich wie gleich geblieben. Also es ist nicht etwas, das jetzt jährlich total abnehmen oder schlimmer werden würde, aber das Leben im Rollstuhl hat sich schon länger eigentlich abgezeichnet und ist jetzt eine Realität sozusagen, ja.
Okay, aber es ist eigentlich schon Bestandteil deines Lebens.
Absolut, okay. Genau.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie war das in deiner Kindheit? Konntest du in eine reguläre Schule gehen oder musstest du in eine besondere Schule gehen, wo vielleicht bestimmte Dinge angepasst wurden? Oder?
Ja, also das ist ein Punkt, wo ich meinen Eltern sehr dankbar bin, dass ich eigentlich in die normale Schule gehen konnte, in Ennetmoos und anschließend in Ennetbürgen, in die reguläre Schule. Und es bedurfte natürlich einigen Anpassungen, sei es Hilfe durch Lehrpersonen, sei es kein Skitag, keine Herbstwanderung, kein Turnunterricht. Ja, das waren so die Dinge, die ich nicht mitmachte, aber eigentlich im Schulhaus selber und der ganze Schulunterricht war eigentlich ganz regulär. Und für mich ist das heute eigentlich ein großer Pluspunkt, weil es ja später auch darum gegangen ist, beruflich eine Lehrstelle zu finden und so weiter. Und ja, da ich eigentlich rein leistungsmäßig nicht eingeschränkt bin von den kognitiven Fähigkeiten, ja, bin ich eigentlich froh, nicht da gesondert behandelt worden zu sein. Aber es ist natürlich auch so, wenn man ehrlich ist, Kinder sind grausam, ja, in der definitiv. Klasse früher, es war, ich möchte das nie und nimmer Mobbing nennen, das war es auf keinen Fall, aber es war definitiv nicht immer lustig mit Gleichaltrigen in einem gewissen Alter. Es war aber auch nicht jetzt, es war in keinster Weise traumatisierend oder so, aber ich sage, mein Leben ist im Erwachsenenalter sicher viel angenehmer geworden, was das Miteinander betrifft, wo man sich mit mehr Respekt begegnet oder mit mehr Verständnis oder auch mehr nachfragen kann oder mehr Verständnis da ist, das ist sicher positiver geworden. Ja. Aber es war jetzt auch nicht so, dass das eine schlimme Zeit war oder so.
Mhm. Aber gibt es denn aus diesen Kindheitserlebnissen, meine Menschen verarbeiten das ja alle unterschiedlich, und ich hatte ja auch verschiedene solcher Erlebnisse. Und es gibt die Menschen, die gehen irgendwann gestärkt aus dem Ganzen hervor und dann sind sie eigentlich fürs ganze Leben umso stärker wie, ich sage jetzt mal, die anderen, die nie irgendwie gemobbt wurden oder die nie fertig gemacht wurden. Und es gibt aber andere, die kämpfen noch jahrelang, auch im Erwachsenenalter, damit. Wie war das bei dir?
Oder also, wie ist das bei dir? Ja, ich sehe das schon so, dass ich eigentlich sehr gestärkt daraus hervorkam. Es ist aber nicht nur jetzt das Umfeld, die Schulkameraden, sondern die ganze Situation. Also es gibt Leute, die sagen, für mich wäre es der Untergang, wenn ich in den Rollstuhl käme. Das kann man für andere, das kann man für niemanden beantworten. Für mich ist es einfach so und ich merke, dass ich extrem optimistisch bin mit allen, ich konzentriere mich im Leben auf all die Sachen, die ich kann und die möglich sind, und es gibt aber Millionen Dinge, die ich nicht kann, und ich kann jetzt mich auf die konzentrieren und immer traurig sein, weil ich jetzt schon wieder nicht in den Snowboardpark konnte, aber es geht im Leben nicht um das in meiner Ansicht nach. Und das andere, was mich schon recht geprägt hat, war früher, ja, geboren in den 80er Jahren, die Medizin war vielleicht noch nicht so weit und man hat in meinem Geburtsgebrechen so die Prognose gestellt, nicht jetzt ich, sondern generell, dass die Überlebenschance so Teenageralter, junges Erwachsenenalter ist, wo das gut gehen könnte, und darüber bin ich jetzt schon hinaus. Das hat mich stark geprägt, dass ich im Leben nicht warte, bis ich pensioniert bin und dann mit meinem Wohnmobil endlich durch Kanada fahren kann, sondern ich bin eher der Typ, der es jetzt macht, weil ich jedes Jahr, das noch kommt, ist für mich geschenkt oder ein Pluspunkt. Natürlich sind heute medizinisch die Prognosen total anders, das steht dem nichts weiter im Wege, habe ich das Gefühl, aber die Einstellung zum Leben und zu den Lebensjahren habe ich halt als Kind schon, ich habe mich, glaube als Kind schon viel mit viel erwachseneren Gedanken auseinandersetzen müssen, als dass die Kinder in meinem Umfeld vielleicht mussten. Das macht mich nicht zu einem besseren Menschen, aber der Umgang, vielleicht jetzt auch in dieser Pandemie, ich habe null Problem mit dieser Situation. Ich bin vielleicht jetzt auch in einem privilegierten Umfeld, aber ich kann mich gut an das Homeoffice, also man spricht ja immer von dieser Resilienz und Krisen und so weiter, und da bin ich Meister darin, einfach das Beste aus der Situation zu machen. Und das hilft manchmal, und manchmal ist es aber auch eher, dass ich dann vielleicht nicht so risikobereit bin oder so. Aber dass jetzt die Schulkollegen haben mich wahrscheinlich schon stärker gemacht, diese Situationen insgesamt. Ja.
Hattest du denn für diese Themen oder wie man es auch nennen möchte, irgendwelche besonderen Unterstützungen, also mal abseits von Eltern, hast du bestimmte Bücher gelesen oder irgendwie dich an anderen Menschen orientiert, die irgendwie sehr erfolgreich sind, oder?
Ja, es gibt eigentlich da, glaube ich, auch der Optimismus, den ich so mit mir trage, ist vielleicht auch etwas Charakter angeboren. Ich weiß nicht, woher das dann kommt, dass man sagen kann, ja, das habe ich jetzt von dort oder so. Es sind schon vor allem auch meine Eltern und vor allem auch das Umfeld, dass ich die Teilnahme in der richtigen Schule, die Teilnahme in der richtigen Musikschule, also dass sehr viel Normalität da war. So ist das Leben, so spielt sich das ab. Man lernt einen Beruf, dann kann man Geld verdienen, dann kann man eine Wohnung mieten. Das ist wie, ich bin nicht gesondert, etwas Spezielles und krank, Mitleid und so weiter. Das bin ich eher dagegen, das so anzusehen. Aber ich habe jetzt nicht speziell ein Leitfaden oder etwas, das mich total, ja, auch die ganze medizinische Betreuung war damals ganz anders als heute. Das war auch nicht unbedingt jetzt nur positiv, dass mich das positiv geprägt hätte, aber es war wirklich mehr der Umgang mit halt normalen Menschen, und da ist etwas ganz Wichtiges, das impliziert ja, dass ich nicht normal bin, und das ist ja dann wie so das Geheimnis, dass man alle miteinander etwas versucht zu machen und nicht mich irgendwo hinsteckt sozusagen.
Ja, aber andererseits gibt es ja auch Menschen, die tonnenweise Geld investieren, um anders zu sein als andere.
Genau.
Oder also, musstest du ja nicht.
Genau.
Wir haben uns ja eigentlich, wenn ich richtig im Kopf habe, wirklich über die Fotografie kennengelernt, oder?
Das glaube ich auch, ja.
Und mich nimmt es jetzt da mal Wunder, oder auch wahrscheinlich die Zuhörer, wie bist du zur Fotografie gekommen? Wann, also erinnerst du dich, wann das erste Mal war, als du gesagt hattest, hey, das macht Spaß, ich will mehr davon machen?
Ja, also ich war so in der Lehre, ich habe das KV gemacht und dann habe ich wirklich so gedacht, ich brauche oder ich will mir ein Hobby oder eine Passion suchen, wo ich voll eintauchen kann. Das ist, ich habe auch gemerkt früher, es gibt ja diverse Rollstuhlsportclubs, also mittlerweile bin ich eigentlich sportlich am Skifahren, was so rollstuhlmäßig anbelangt, aber sonst bin ich in keinem Club. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so der Mannschaftstyp. Und habe gedacht, ja, was wäre denn ein Hobby? Und so die visuelle Welt hat mich eigentlich immer begeistert und bin eigentlich so dann mal auf die Fotografie gekommen, weil ich da gar keine Einschränkungen sah, was das Endprodukt betrifft, weil man halt mit den Händen schlussendlich abdrücken muss. Und das kann ich und das hat mir dann wie Spaß gemacht und auch neue Türen geöffnet. Aber es gab nicht so einen Moment, wo ich dachte, es gab schon den Moment, wo ich dachte, doch, jetzt kaufe ich mir eine Kamera und ich will das vertieft anschauen, aber es ist jetzt nicht so, dass mich irgendjemand sonst darauf aufmerksam gemacht hätte. Ja. Und das war dann mehrheitlich schon am Anfang autodidaktisch vor allem, ja.
Und wie hat sich das entwickelt oder wie lange ist das her, seit du die erste Kamera gekauft hast?
Ja, das war 2005, habe ich meine erste Kamera gekauft. Das war wirklich nach der Lehre. Dann habe ich gearbeitet im kaufmännischen Bereich und habe dann gemerkt, dass das längerfristig nicht so das Perfekte für mich ist, weil ich wirklich gedacht habe, so im visuellen Bereich, auch künstlerisch, auch so musisch interessiert mich das schon sehr. Und habe dann den Vorkurs gemacht an der Hochschule Kunst und Design in Luzern, wo sehr viele Leute sich bewerben und sehr wenige genommen werden. Und ich habe mir gedacht, wenn das klappt, dann klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann gehe ich an die Hochschule für Wirtschaft oder was auch immer. Und dann hat das geklappt. Und dann konnte ich eigentlich dort. Und dann anschließend im Studium habe ich den Bachelor in Graphic Design gemacht und hatte dort einfach immer, wenn es etwas Fotografisches Module gab, habe ich die besetzt und mich dort dann in diesem Sinne weitergebildet, auch wenn das in keinster Weise ein Berufsfotografenabschluss wäre. Aber es ist dann doch in diesem Sinne sehr vertieft sehr worden intensiv. Und sehr intensiviert worden, ja.
Und was sind denn so Motive, die du gerne fotografierst? Also auf Instagram bist du als Bilderflut bekannt. Genau. Ich werde das auch verlinken, also auch für die Zuschauer. Ihr habt den Link dann in der Beschreibung drin. Du hast dort sehr viele Landschaftsaufnahmen. Mhm. Was machst du sonst noch?
Ja, das hat sich immer so etwas abgewechselt. Ich bin eigentlich, früher war das wie so, dass mich sehr schnell interessiert hat, wie ich etwas hinkriege, bis zu einem gewissen Punkt der Professionalität, wo man sagen kann, ja, die Milchstraße sieht jetzt so aus, dass man sie zeigen kann. Und dann hat mich das nicht mehr interessiert. Ich habe sehr viele Sachen einfach ausprobiert und versucht mit durch Nachahmung, wie macht man denn das, so geht das, und sobald ich das konnte, für mich, für meine Definition, dass ich dann zufrieden war, hat es mich dann wie nicht mehr interessiert so, oder nicht mehr so, ich habe mich nie auf eine Sparte so festgelegt, was vielleicht auch etwas ein Schwachpunkt ist. Ich bin schon eher landschaftlich zu Hause, aber mittlerweile habe ich auch mit Portrait eine Serie gestartet, wo ich eigentlich seit einem Jahr fast jede Woche ein Portrait hochlade, auch auf Instagram. Also auch dort bin ich irgendwie, ja, zwischen Landschaft und Portrait und Menschen und so solche Dinge, die mich interessieren. Aber ich bin auch nicht der Typ, der jetzt online irgendwelche Bilder zusammensucht und sich dann Fantasiewelten zusammenbastelt. Also Bildbearbeitung ist für mich absolut ein Thema, aber mich interessiert jetzt nicht so das Composing mit.
Also so fotografieren, wie es ist und dann noch das genau. Beste rausholen.
Genau, aber das kam natürlich auch in den Eventbereich. Ich mache sehr viele Theater- und Konzertfotos auch und auch so reportagemäßig, aber es ist jetzt nicht, dass ich ein Gebiet habe, wo ich sage, es gibt nur das, so für mich jetzt, ja.
Wie kann man sich denn das vorstellen? Ich meine, ich weiß ja, wie es ist als Fotograf, kann man mit einer Kamera und einem Objektiv unterwegs sein oder man kann Material von bis zum Unermesslichen dabei haben. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Wie viel hast du dabei? Wie transportierst du das? Oder auch, wenn du zum Beispiel mit Blitzen arbeitest, hilft dir da jemand oder machst du trotz allem alles selber?
Ja, das ist eigentlich so, vielleicht ein kleines Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, jemand macht eine Gruppenfoto und wenn man sich das im Kopf vorstellt, die meisten Fotografen gehen dann etwas in die Knie, dass sie etwas tiefer unten sind und ich bin dann halt immer schon auf dieser Höhe und ja. Das ist mein großer Pluspunkt. Für gewisse Dinge bin ich zu tief unten, aber meistens geht das. Zu meinem Standard gehört, weil ich halt meine Fototasche gut auf den Knien transportieren kann, ohne dass mir das zu viel wird, meistens die Kamera und 3-4 Objektive. Wenn es um Blitze geht, habe ich die so dabei, dass mir jemand helfen kann. Da ist schon eine Assistenz in dem Sinn nötig. Und ich habe selber kein eigenes Studio, habe aber einen Raum, den ich nutzen kann. Und dort habe ich einfach meine Lampen so installiert, dass ich selber gut zurechtkomme. Aber dort sind wir genau bei diesem Punkt, dass ich eigentlich nicht fähig bin, wie du jetzt, 100% könnte ich nicht Fotograf sein, das wäre unrealistisch. Sehr viele Orte sind gar nicht zugänglich, wo der beste Punkt ist, um diese Foto zu machen. Das ist einfach so, da sind wir auch wieder an dem Ort, wo halt vieles einfach nicht möglich ist und ich konzentriere mich dann auf das, was möglich ist, aber es ist wirklich von den Gegenständen, vom Gewicht her, ein Studio einzurichten und so wäre unrealistisch, Montag bis Freitag so zu arbeiten, aber ja, mit mobilen Blitzanlagen ist das eigentlich kein Problem, so für meinen Bedarf oder für mein Einsatzgebiet.
Wäre ja noch zu überlegen, ob es irgendwie so ferngesteuerte, motorisierte Möglichkeiten gäbe, das wäre vielleicht
genau. Genau, weil die Lampen, man braucht ja nicht unendlich viele Blitzanlagen. Ein gewisses Grundequipment reicht ja dann irgendwann mal für die meisten Optionen, was man machen möchte. Und das wäre sicher etwas. Ich habe auch dein neues
Deckenschienensystem
genau studiert, was sicher auch viel besser ist oder als Stative, die umkippen können und so weiter. Ja, ansonsten ist das so das, was ich dabei habe. Es gab auch eine Zeit, da hatte ich meine Kamera immer und überall mit dabei. Das ist inzwischen auch nicht mehr so intensiv, aber das ist auch okay so. Also es ist wie, ich habe auch eine Liste irgendwo auf dem Computer mit Fotoideen für Serien und ja, diese Porträtserie ist jetzt so etwas, was ich im Moment verfolge und bis es mir dann wieder verleidet und ich etwas anderes mache.
Das ist doch gut.
Genau.
Das ist doch tipptopp. Ja. Aber das Tolle ist ja eigentlich auch, dass ja die Technik in den letzten Jahren sehr viel entwickelt wurde, also die Technik hat große Sprünge gemacht, wenn ich nur schon schaue, was für Leistungen jetzt aus den Blitzen rauskommen und wie die sind teilweise nicht größer als eine Bierbüchse.
Genau, genau.
Und auch vom Gewicht her und so, also das ist ja sicher auch zu deinem Vorteil.
Das ist einerseits in der Fotografie so, das ist aber auch so, wenn wir an alle Bahnhöfe und Gehsteige denken, also die Zukunft oder die Zeit spricht für Personen wie mich, dass es eigentlich im Moment nur besser wird. Es ist noch nicht gut, aber es wird immer besser. Und das ist genau auch so ein Thema. Ja. Also die neuen Kameras sind leichter geworden, die neuen Objektive werden leichter. Ist ja nicht nur für mich
gut. Hast du dir schon mal überlegt, also irgendwie so eine, keine Ahnung, irgendwie eine technische Spielerei mit dem Rollstuhl zu machen?
Ja.
Also irgendwie ich denke mir jetzt so, theoretisch könntest du dir ja ein Lampenstativ hinter dich auf den Rollstuhl legen,
genau.
Also montieren mit einem Schirm und hättest eigentlich dein Studio dabei.
Das ist, ja noch. Genau, das ist einerseits etwas, das kommt aber auch aus dem Punkt mit dem Regenschirm, der, wenn man Rollstuhl fährt, ja auch schon ein Problem darstellt, den man einfach nicht richtig hinkriegt. Das ginge in diese Richtung. Das andere ist einfach auch das Stativ. Problem für die Kamera, dass ich eigentlich nie richtig unter das Stativ an die Kamera hinfahren kann und da habe ich auch mit einem Einbeinstativ etwas, dass ich dann am Rollstuhl selber okay. befestigen kann. Aber das ist mehr so, das ist so, wie man es im Fußballstadion sieht, wenn es mit dem Licht einigermaßen geht. Aber wenn das eine 20 Sekunden Belichtung ist, dann muss
wird es schon
stabiler werden. Ja.
Okay, spannend. Wie ist das so, was für Hürden gibt es denn, wo man sich als Fußgänger gar nicht so bewusst ist? Also es gibt ja, ich sage mal, viele Dinge, die ich als Fußgänger, ist mir klar, dass du auf einer Schotterpiste irgendwo im Berg oben nicht gut vorwärts kommst oder gar nicht, irgendwo, dass hohe Absätze problematisch sind. Aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du merkst, hey, das ist etwas, das wird extrem unterschätzt bei vielen?
Also ich denke, es ist so, einerseits muss ich sagen, dass ich im Vergleich zu vielleicht anderen Rollstuhlfahrern relativ selbstständig und fit unterwegs bin und sehr vieles alleine kann. Steigungen sind immer ein Problem. Und dann ist das Übliche, sobald jemand mit einem Kinderwagen konfrontiert wird, dann kennt er das mit Bussen und Zügen und so, wie das läuft. Was ich aber immer wieder feststelle, Leute, die mich kennen, Kollegen, irgendeine Bekannte, die haben das Gefühl, sie kennen einen Rollstuhlfahrer und dann haben sie das Gefühl, sie wissen, wie das ist,
weil
der kommt ja, da kommt er durch, da kommt er nicht durch. Und das stimmt auf eine Weise und das ist auch schön, dass man diesen Austausch hat und diese Sensibilisierung, aber dann muss ich sagen, die haben halt trotzdem keine Ahnung, wie ziehe ich mich am Morgen an, wie gehe ich auf Toilette, wie steige ich ins Auto, zum Beispiel eine Wohnung zu finden mit einer Küche, wo ich mit heißem Öl oder Wasser hantieren kann, ist einfach nicht einfach so zu finden. Das ist etwas, selber wohnen, selber haushalten, ist möglich, aber wenn man es zu Ende denkt mit Vorhängen waschen und Fenster putzen und da ist eine riesen Bandbreite von Tätigkeiten, die nicht nur nicht möglich sind, sondern auch wenn ich es machen würde, wäre es für mich gesundheitlich auch nicht schlau, schwere Sachen zu heben und da kommt man viel schneller an den Anschlag, als man denkt, wenn man mich sieht, wie ich agil bin und ins Auto steige und so, aber vieles im Alltagsbereich, so haushaltstechnisch oder Dinge, die in der Höhe sind, das vergessen dann viele, dass ich du kommst da ja gar nicht dran, logisch, solche Kleinigkeiten.
Es sind dann halt auch Sachen, die, also zum Beispiel, die ich ja selber auch nicht oft mache, eben Vorhänge runternehmen. Also wir haben jetzt gar keine Vorhänge in der Wohnung, aber selbst wenn, also das alle paar Monate mal, oder?
Genau.
Und das sind wirklich so Dinge, die man nicht daran denkt, oder? Also das mit der Küche, wäre mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen, weil ich habe meine Küche extra höher gestellt.
Ah, sehr gut.
Weil ich relativ groß bin, oder?
Oder etwas völlig Banales, wenn ich eine Panne habe auf der Autobahn und dann habe ich diesen Rollstuhllift und ich stelle mir vor, ich muss auf dem Pannenstreifen diesen Rollstuhllift auf die Autobahn rauslassen, damit ich aussteigen kann. Ich meine, logisch, man hat sehr selten eine Panne und das ist jetzt nicht das, was man im Alltag, das ist wie Schneeketten, muss man auch nicht blind beherrschen, das ist etwas. Und trotzdem muss ich sagen, kann es sehr schnell ungemütlich werden, wo man nicht so dran denkt.
Das glaube ich, wie ist denn das, wenn du jetzt irgendwie was fotografieren möchtest, also zum Beispiel im Landschaftsbereich? Wie suchst du dir deine Motive? Ich meine, die müssen ja für dich entsprechend zugänglich sein. Das heißt, also so stelle ich mir das jetzt mal vor, du kannst mich dann auch gerne korrigieren, aber du wirst wahrscheinlich hier nur einen Platz brauchen, wo du entweder mit dem Auto direkt hinfahren kannst oder dann einen guten Weg noch bis zu deinem Ziel hast. Wie machst du das? Also suchst du irgendwie auf Google Maps oder hast du, welche Techniken wendest du da an?
Genau, Google Maps ist ein sehr guter Punkt, wo ich schaue. Ich schaue auch viel so Höhenprofile an, weil eigentlich ist der Untergrund einer Straße, kann relativ schlecht sein und ich komme noch durch den Wald oder so, aber die Steigung ist oftmals das Problem. Und ich denke, es ist jetzt vor allem, wenn wir an Ferien denken, gibt es einfach Länder, egal ob die jetzt fotografisch auf der Bucketlist stehen oder nicht, da gibt es Länder, die die muss ich mir gar nicht anschauen. Mhm. Also ich denke an Südamerika oder so, das hat gar keinen Sinn für mich, dorthin zu gehen, nach Peru, Machu Picchu, was auch immer. Wenn ich jetzt aber denke, dass ich schon ein paar Mal in Island war, wo es einfach nur Natur hat und erstaunlicherweise perfekte Wege, schöne Plattformen, wo man das Stativ aufstellen kann und so weiter, ist das wieso, sucht man sich dann halt das auch ein bisschen so aus und dann nimmt man halt diese Standorte, die man rausfindet, die gut gehen, aber man kann dann in Island nicht noch den Felsen runterklettern, ja, um den Wasserfall noch in einem etwas besseren Winkel zu kriegen, da ist dann einfach, muss man das nehmen, was man kriegt. Dann,
ja. Wie oft hattest du es schon, dass du eben auf Google Maps schaust und denkst, doch, sieht alles gut aus, du fährst hin und denkst, fuck, so war es nicht gedacht.
Ja, das ist etwas blöd, wenn ich das sage, aber leider hat Google Maps oft mehr Recht, als wenn ich jetzt aufs Tourismusbüro anrufe und frage.
Okay.
Es ist mir schon an Tourismusorten vor Ort am Schalter, ich sage jetzt die Destination hier nicht, habe ich gefragt, sie ist der Rundweg offen, ist das für Kinderwagen? Ja, das ist kein Problem, dann geht man 50 Meter, dann kommen 10 Treppenstufen und man denkt, ja, okay, sorry, du warst glaube ich noch nie auf diesem Rundgang selber, dann schaue ich lieber auf Google Maps oder ja, und finde so. Und was ich halt schon auch habe, ist, dass ich mittlerweile viele Kollegen habe, die mir sagen, hey, du musst mal aufs Brienzer Rothorn, weil dort ist es wirklich gut, ich habe das gesehen, ich war oben, das müsste gehen für dich, und solche Tipps sind schlussendlich besser, auch wenn die Leute das dann auch nicht immer 100% richtig einschätzen, aber das hilft sehr, ja.
Hast du denn auch zum Beispiel für deinen Rollstuhl unterschiedliche Räder für andere Untergründe?
Genau, ich habe für meine vorne habe ich die kleinen Räder, sind eigentlich normale Rollerblade-Räder und dort habe ich so Kufen dran, für wenn es jetzt schneebedeckt ist. Und dann habe ich die hinteren Räder, sind habe ich noch so Mountainbike-artige mit gutem Profil, auch für Schnee und Matsch, also im Schnee ist auch schnell mal fertig. Und sonst habe ich eigentlich nichts Spezielles. Es gibt einfach so Sachen, eben Schneematsch und Sandstrände sind eine No-Go-Zone.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Außer vielleicht so, es gibt doch so
Es gibt schon so Raupenfahrzeuge,
genau. Okay. Island warst du also mehrmals?
Ja, genau.
Also zum Nordlichter fotografieren oder
sonst einfach? Da hatte ich allerdings bis jetzt noch nicht so 100% Glück. Ein bisschen Glück, aber es war jetzt nicht das Erfolgserlebnis. Aber sonst im Sommer war ich wirklich schon dreimal dort, weil es für mich... Wir haben sehr viele Berge in der Schweiz und da bin ich wirklich mit den Wanderwegen oftmals sehr schnell halt doch am Anschlag. Und in Island ist sehr vieles mit dieser Ringstraße und diesen Wegen. Ja, begonnen hat es mit einer Städtereise, wo ich gedacht habe, gehen wir mal schauen nach Reykjavik, ob das was ist, zum dann wieder mal gehen oder ob ich das gerade vergessen muss. Und das hat mich so positiv überrascht, dass ich dann wieder hingegangen bin und das war ein Erfolgserlebnis, was die Rollstuhlgängigkeit betrifft und auch für jeden Fotografen landschaftlich, die Lichtstimmungen im Sommer, wenn es immer hell ist, das ist wirklich super, ja.
Gibt es da irgendwo Anlaufstellen, wo du dann zum Beispiel genau nachfragen kannst, sind die rollstuhlfreundliche Ferien oder rollstuhltaugliche Ferien?
Ja, da muss man sich etwas rumfragen. Also es gibt das Paraplegiker-Center, hat intern ein Reisebüro, wo sie Reisen ausschreiben. Das sind aber dann oft Gruppenreisen und die haben dann gute Connections zu Hotels, wo man sich informieren kann. Und sonst habe ich mittlerweile mein Reisebüro, wo ich einfach weiß, dass es funktioniert, wenn sie das abklären. Und sonst gibt es je nach Land sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Also in Frankreich ist es so, da gibt es eine Webseite, die sammeln alle Strände, die einen Steg haben, wo man mit dem Rollstuhl bis ans Wasser fahren kann. Mhm. Und das ist aber nur für Frankreich, da gibt es in Spanien, also da muss man halt immer etwas schauen, von Land zu Land unterschiedlich. Und schade ist dann halt auch, es gibt auch viele Apps mit zum Beispiel Behinderten-WCs, Rollstuhlparkplätze, aber die müssen halt auch aktuell gehalten werden. Und dort ist dann genau der Punkt, wo man dann meint, da war doch mal ein Parkplatz und dann ist da keiner, nützt dann wenig.
Ja, okay. Ja, cool. Wie ist denn das so? Gibt es Dinge, wo Menschen, vielleicht auch solche, die dich nicht jetzt extrem gut kennen, wo sie irgendwie das sehr erstaunt sind, blöd gesagt, dass du XY machen kannst oder dass du das?
Ja, also da sind schon viele im Positiven erstaunt, wenn sie manchmal die Fotos sehen, dass ich wirklich dort war, wo das Foto entstanden ist, wie das sein kann. Aber das ist jetzt nicht mehr auf das Foto bezogen, auch sonst eigentlich ist das schon eher etwas Exotisches, dass man so aktiv ist. Ich habe mich auch eine Zeit lang sehr fest engagiert in den verschiedensten Vereinen, weil es mir einfach wichtig war, dass Rollstuhlfahrer in der Gesellschaft sichtbar sind und dass auch ein Verein oder dass die Gesellschaft das sehen muss, hey, wir sollten im Fall schauen, dass der kommt mit, also wo gehen wir hin? Also dass man sich, es geht ja nicht um das Mitleid, sondern um das Miteinander, damit man Lösungen sucht, und da sind schon sehr viele dann erstaunt, wo ich überall hingehe. Aber wenn man dann auf YouTube geht und dann andere Rollstuhlfahrer sieht, ich bin schon nicht der Draufgänger, der dann alles gemacht haben muss.
In der Halfpipe.
Ja, genau, oder unter Wasser und in der Felswand drin, ist für mich dann schon auch gut.
Was ist denn so das Extremste, was du gesehen hast von Rollstuhlfahrern, wo du dir sagen musstest, hey, nee?
Also das war mal ein Typ in der Halfpipe, 2013, 14 war das, den gibt es immer noch, der macht verrückte Sachen. Mittlerweile muss ich aber sagen, gibt es solche Videos aus dem Fitnesscenter, wo Rollstuhlfahrer im Handstand, die sitzen im Rollstuhl, sind angemacht und machen dann auf den Händen so
Parkour. Das habe ich auch schon gesehen.
Und gehen im Rollstuhl so Seile hoch.
Ja.
Und ich gehe auch oft ins Fitness im normalen Bereich, und für mich ist es irgendwie so unvorstellbar. Also das ist für mich, ist jetzt auch nicht in dem Sinn waghalsig, im eigenen Körper gegenüber ist es waghalsig, aber sonst ist es nicht besonders gefährlich. Ja, was ich mal gemacht habe, ich war mal in Moskau, und das war wirklich, würde ich wie keinem Rollstuhlfahrer raten, nach Moskau zu gehen, aber es war trotzdem ein Riesenerlebnis, aber ja.
Merkst du da einen großen Unterschied von der Art, also der Herangehensweise von Menschen zu dem Thema in den verschiedenen Ländern?
Sehr
also,
fest.
Das wenn ist, du jetzt sagst, Moskau, wo waren die zwei größten Extreme? Also ich sage jetzt mal positiv und negativ.
Also das kann man wie nicht 100% in positiv und negativ teilen, weil zum Beispiel ist es in England so, in England ist lange nicht alles rollstuhlgängig, aber die Leute kommen sofort, wenn ich an eine Treppe hinfahre, kommen vier Menschen und helfen mir, wildfremde Personen. Das würde in der Schweiz nicht passieren.
Ja.
Das spricht jetzt gegen die Rollstuhlgängigkeit von England. Auf der anderen Seite ist in New York von Gesetz wegen in den USA muss alles rollstuhlgängig sein, mit den Toiletten, alles. Und dort kümmert es die Leute einfach nicht mehr. Ja. Die würden einem nicht helfen, wenn ich jetzt umkippe oder so, weil es ist ja alles rollstuhlgängig vom Gesetz her. Und das ist wie, ich wünsche mir, glaube ich, eher die Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft, auch wenn ich finde manchmal gewisse Forderungen von Rollstuhlfahrern etwas radikal, wenn sie sagen, jede Kapelle in der Schweiz muss eine Rampe haben. Da finde ich, komm, hilf mir schnell die zwei Tritte hoch, und dann bin ich auch drin. Es ist wie nicht so gelöst mit dem, ja.
Ich glaube, es hat doch auch damit zu tun, dass die Menschen eher vielleicht noch verunsichert sind oder irgendwie nicht wissen, wie sie an das Thema herangehen sollen.
Ich finde auch oft ist es schade, dass die Information nicht richtig kommuniziert wird. Mir ist es lieber, wenn eine Location, ein Konzertlokal schreibt, sorry, wir sind nicht rollstuhlgängig. Das ist für mich ehrlich und das hat seine Gründe, und da gehe ich da nicht hin, als nichts zu schreiben und dann, wir müssen schauen und vielleicht. Und das ist irgendwie, lieber schreibt es einfach hin, es geht, wir haben Parkplätze, wir kommen da rein, wir haben aber keine Rollstuhltoilette. Diese Info ist für mich Gold wert. Aber ich mache die nachher nicht fertig, weil sie keine Rollstuhltoilette haben. Es ist einfach für mich zum Organisieren einfach, weil ich kann dann anders planen.
Okay. Gibt es Menschen, ist mir gerade so spontan die Frage eingefallen, die dich irgendwie besonders inspirieren im Sinne von Fotografie? Gibt es noch andere Rollstuhlfotografen? Oder,
ja, ich hatte mal auf dem Blog Petapixel die Möglichkeit, die haben mich angefragt für einen kleinen Artikel, wie es ist, im Rollstuhl zu fotografieren. Und da bin ich durch diesen Artikel auf vielleicht 10 Fotografen gestoßen. Und es war wirklich dank dem Internet eine spannende Angelegenheit. Wirklich von China über Neuseeland, also verschiedenste Menschen. Aber so im Rollstuhl kenne ich eigentlich niemanden. Aber ich habe jetzt auch nicht bewusst danach gesucht, ob es da noch andere gäbe.
Ja. Aber hat dann auch was Positives, weil du hast ja eigentlich fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau.
Wenn
ja,
du
genau,
sagst, weltweit gibt es irgendwie 10, 15 Fotografen, also wahrscheinlich gibt es noch ein paar wenige mehr, aber die halt wirklich auch in die Öffentlichkeit damit gehen.
Ja, genau.
Das ist schon noch besonders.
Es ist besonders und es macht sich, es tönt jetzt etwas dumm, aber es macht sich auch gut für gewisse Firmen. Also es ist wie schön, wenn man dann sagen könnte, jetzt zum Beispiel, ich weiß auch, im Paraplegikerzentrum versuchen sie auch Leute im Rollstuhl dann für ihre Arbeiten einzusetzen. Und das ist dann doch umso schöner, wenn das eine Person gemacht hat, die selber vom Thema eine Ahnung hat, die selber betroffen ist. Aber auf der anderen Seite ist es mir auch wichtig, dass jetzt der Rollstuhl nicht immer an erster Stelle ist, wenn ja dann, also die Fotos sollten ja dann schon auch ihre Qualität haben, nur weil ich im Rollstuhl bin, ist es dann.
Es soll keine Entschuldigung sein
für etwas. Genau, oder ich muss das nicht immer an vorderster Stelle. Im Gegenteil, für mich ist es am schönsten, wenn jemandem die Fotos gefallen und erst nachher merken sie, der ist ja im Rollstuhl, dann ist es wie so.
Es wird jetzt noch was wie erreicht.
Ja, genau.
Okay. Was machst du denn so, wir müssen nicht, aber ich denke, wir kommen langsam so gegen den Schluss von dieser Folge. Was machst du, wenn du nicht fotografierst?
Ja, ich bin schon der Typ, der sich gerne einsetzt, so eben vereinsmäßig, so für die Allgemeinheit, tönt es auch wieder etwas blöd. So, ja, ich bin im Vorstand vom Theater Stams und dort in solchen Dingen, das ist sehr motivierend, da fühle ich auch mich, dass ich aktiv bin und gute Dienste tun kann mit den Dingen, die ich kann und wo ich etwas bieten kann in dem Sinn. Und sonst, ja, es besteht schon sehr viel aus Fotografie, hobbymäßig. Nein, ich schaue gerne Serien, das ist schon auch, aber das möchte ich unter keinen Umständen als Hobby bezeichnen, das ist einfach eine
Lebensbeschäftigung.
Ja, genau.
Hast du eine besondere Empfehlung?
Im Moment habe ich Lupin geschaut auf Netflix von diesem französischen Meisterdieb und das war ziemlich cool, ja.
Okay, gut, also genau. Lupin.
Cool.
Eigentlich für mich, also ich habe sehr, sehr viel erfahren. Ich nehme an, die Zuhörer bestimmt auch, also auch sehr viel Spannendes. Gibt es noch was du abschließend den Zuhörern sagen möchtest? Irgendeine Weisheit oder...
Eine Weisheit? Ja, wir sind ja in einer Zeit, wo man alles möglichst korrekt machen möchte und möglichst alle gleichberechtigen will und soll. Das ist auch richtig so. Da hatten wir ja im letzten Jahr verschiedene Themen und ich finde, ich bin auch in einer solchen Gruppe drin und ich finde, man sollte da einfach auch dranbleiben. Aber ich finde, es ist jetzt nicht eine Weisheit, aber ich finde, es muss immer auch etwas verhältnismäßig sein und man soll unbedingt auch die Menschen fragen, die es betrifft und nicht einfach
nicht für sie reden.
Für sie reden und meinen, es müsste jetzt so und so sein, sondern die es am Schluss nutzen oder betrifft, dass die zu Wort kommen und dass man die mit einbindet, so gut es geht. Das ist sicher ein Schlussanliegen sozusagen.
Aber das ist aber schon ein interessanter Input noch. Jetzt verlängern wir trotzdem mal ein paar Minuten, ist egal. Aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal festgestellt. In Amerika ist ja im Moment so dieses Cultural Appropriation, wie man dem sagt. Also wenn jetzt ich als Weißer irgendwie ein japanisches Kleid anziehen, also so ein Kimono anziehen würde, dann gäbe es viele Weiße, die sich darüber empören würden, ich nenne sie jetzt mal einfach Weiße, wisst ja, was ich meine. Aber von die Japaner, die Fan, also von denen finden es dann zum Beispiel ziemlich viele sehr toll, was man da macht, weil sie das als eine Art Anerkennung sehen. Natürlich, wenn man es ins Lächerliche zieht, ist alles was anderes. Aber ich glaube, das geht ja genau in die gleiche Richtung.
Es geht genau in diese Richtung. Es geht auch darum, was Satire soll und muss und wie viele Rollstuhlwitze, dass ich erzähle, wenn ich Lust habe. Das verstehen viele Leute dann auch. Da darf man das und so. Das ist genau dieses Thema, wo ich finde, man muss. Aber man muss dann auch irgendwann merken, das ist der Killersatz in meinem Leben. Ja, wenn ich sage, ich nehme noch ein Bier, ja, darfst du dann noch fahren?
Ja.
Und dieser Satz, das fand ich lange lustig und mittlerweile muss ich sagen, hey Leute, lasst es einfach sein. Ja. Ich habe es gehört, es ist durch, es ist okay. Und ja, und das ist wirklich schwierig. Ich kann ja auch nicht für eine Frau sprechen, ich kann nicht für eine dunkelhäutige Person sprechen, aber ich kann sehr gut sprechen, wenn es darum geht, als Rollstuhlfahrer eine Stelle zu finden. Ich könnte ein Buch schreiben, was man alles so erlebt, wobei man auch sagen muss, die Leute werden sensibler und es wird besser. Es ist nicht schlimm, aber gewisse Dinge, vielleicht auch bei uns in der Innerschweiz, sind zum Teil haarsträubend, was man hört und dann muss man das einfach, ja, ich finde es ein sehr spannendes Thema, aber man sollte wirklich die Leute fragen, die es betrifft und nicht ein Büro aufmachen über Dinge, die man eigentlich noch nie etwas betroffen war selber. Ja.
Und bei Bemerkungen vielleicht einfach zweimal überlegen, hat diese Person vielleicht schon diese Bemerkung tausendmal?
Also Bullshit Bingo, abhängt.
Ja, genau. Ich kenne das ja von meiner Seite her, ich fahre ja einen BMW und ich bin, ich sag's jetzt mal, ein Jugo. Und mein vorheriges Auto war eigentlich das gleiche, einfach der Vorgänger, auch ein BMW. Und da habe ich mir auch immer wieder solche Sprüche anhören müssen, bis ich irgendwann gesagt habe, Leute, also ich glaube noch 50 Mal habe ich es auch begriffen, ja, der Jugo mit dem BMW kommt.
Genau.
Ab wann ist es für euch nicht mehr lustig?
Ja, genau.
Und, ja, also ich weiß, meistens ist ja nichts böse gemeint, aber...
Nein, und ich finde eben, wenn sich ein Komiker oder ich denke an Felix Lobrecht, habe ich letztes Mal ein Special gesehen, wo er auch über Rollstuhlfahrer herzieht und da denke ich, der hat sich das genau überlegt, wie er das sagt. Und das ist nicht an einer Party der Dritte, der mir jetzt sagt, hast du da noch gefahren? Das ist irgendwie so, ja, lass das einfach sein.
Okay, gut. Also... Super abschließende Worte. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke
sehr,
auch.
Sehr spannend. Für alle anderen, die jetzt zugehört haben, also wenn ihr Fragen habt an Emanuel, ich denke, man kann dich über Instagram kontaktieren. Er ist da auch sehr hilfsbereit und beantwortet euch die Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden. Und ja, ansonsten schaut euch die Links an und ja, wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.